Willkommen zu einer neuen Folge Speed Change Repeat. Heute mit Andreas Liebel in München. Tatsächlich an der TU München. Also wir sind hier auf dem Gelände von der TU. Ich bin das erste Mal hier. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Also erstmal hallo Andreas.
Hallo, grüß dich.
Danke, dass wir heute bei dir sein dürfen, dass wir das heute machen können. Ich freue mich sehr. Ihr macht sehr, sehr spannende Sachen und wir fangen eigentlich immer gleich an. Und zwar fragen wir unseren Gast eigentlich immer als erstes, dass er so ein bisschen Storytelling-mäßig, also nimm dir so ruhig 5 Minuten Zeit ungefähr, Storytelling-mäßig quasi so durch deine wichtigsten Stationen so im Professional Life gehst. Mhm. Also einmal kurz erklärst du, damit wir und auch die Zuschauer verstehen, okay, wo kommst du eigentlich her? Mhm. Was hast du gemacht? Was hat dich geprägt? Und warum bist du halt heute hier und machst das, was du machst?
Mhm. Ja, ich habe tatsächlich Maschinenbau studiert in Stuttgart und habe durch Stuttgart natürlich sehr viel Automobilindustrie mitbekommen, war bei Daimler, war bei Porsche, habe dann aber auch hier bei Audi und bei BMW gearbeitet und habe dann nach meinem Studium mich gefragt, ob ich irgendwie in der Automobilindustrie bleiben will oder ob ich vielleicht nicht auch irgendwie was anderes mache. Und bin dann tatsächlich zu McKinsey gegangen, war insgesamt 5 Jahre bei McKinsey, habe auch noch viel Auto gemacht, habe aber trotzdem in verschiedene Hightech-Themen mit reingeschaut und so weiter. So ein bisschen breiter an Strategieprojekten gearbeitet, immer sehr technisch und habe dann aber in meinem Leaf bei McKinsey promoviert zu Startups. Ich habe die Unternehmenskultur oder die Entstehung von Unternehmenskultur untersucht und habe 120 Startups das war 2013, 120 Startups betreut, ein Jahr lang, und geschaut, wie die sich entwickeln. Und habe da regelmäßig Gespräche mit den Gründern gehabt. Da waren ganz große dabei, waren ganz kleine dabei. Und es war einfach extrem spannend zu sehen, wie in so einem Startup tatsächlich was entsteht und wie auch Gründer Einfluss haben, ja, für sich selbst irgendwie so ein Startup-Umfeld zu definieren. Und bin danach meiner Diss zurückgegangen zu McKinsey und habe aber festgestellt, eigentlich ist dieses Startup-Ökosystem das, was mich viel mehr anzieht, wo ich viel mehr Interesse dran habe. Vor allem, weil ich auch in den Startups sehe, an welchen neuen Themen die arbeiten. Und ich kann auch strategisch sehr viel besser beraten, wenn ich weiß, was in den nächsten 3, 4, 5 Jahren passieren wird und nicht, was aktuell gerade State of the Art ist. Und deswegen bin ich dann zu Unternehmertum gegangen. Hab 2 Kinder, das heißt, es war natürlich auch ein Grund, irgendwie aus einer Beratung dann rauszugehen, einfach mehr Zeit auch mit der Familie zu haben. Bin dann zu Unternehmertum gekommen, hab da in dem Innovationsberatungsbereich gearbeitet, wo wir auch mit Unternehmen gearbeitet haben, die vielleicht mehr wie Startups sein wollen, ein bisschen interne Teams auch Startup-like hochziehen wollen. Und habe in dem Rahmen dann sehr schnell das Thema künstliche Intelligenz entdeckt, weil eben eine ganze Menge an Startups an den Themen gearbeitet haben und Firmen noch gar nicht. Und nach, vor jetzt knapp 2,5 Jahren, mit einem Kollegen entschieden, mit dem Alex Waldmann, dass wir da Applied AI aufbauen, weil wir gesehen haben, sowohl auf der Startup-Seite sind wir aktuell nicht kompetitiv weltweit, wir haben einfach im Vergleich zu USA, zu Israel, zu China nicht die großen Weltmarktführer in dem Startup-Bereich, und da müssen wir was tun. Und auf der anderen Seite haben wir auch einfach auf der Unternehmensseite riesen Herausforderungen, dieses Thema KI in die Unternehmen zu bringen. Und deswegen haben wir das da eben vor 2,5 Jahren so erstmal konzeptionalisiert, ein bisschen mit den Firmen getestet und auch Startup-like einfach ein bisschen Feedback geholt und dann relativ schnell festgestellt, das macht Sinn, und dann innerhalb der Unternehmertum das eben aufgebaut als neutrale Plattform. Unternehmertum ist ja eine gemeinnützige Einrichtung und sehr, sehr neutral. 17 Jahre jetzt alt, 250 Mitarbeiter. Ich bin mittlerweile einer der Geschäftsführer der Unternehmertum. Und in dem Setting haben wir gesagt, Mensch, wir müssen in diesem KI-Bereich was tun. Und dann lass uns Applied AI als Initiative aufbauen, eben mit dem Ziel, Deutschland ins KI-Zeitalter zu begleiten, indem wir die Anwendung von KI unterstützen. Und das ist so das, was ich eigentlich aktuell hauptsächlich mache. Da gibt es noch ein paar andere Bereiche, die ich verantworte. Aber dieses ganze KI-Thema ist einfach das, was auch aus dieser Innovationsperspektive einfach aktuell das Hype-Thema ist.
Ja, natürlich, klar. Und das ist auch deswegen, worum wir heute sprechen. Also es geht ja quasi um KI in unserem Podcast, unter anderem natürlich auch noch um Sustainability. Aber wenn du Initiative sagst, von was für einer Rechtsform sprechen wir? Also habt ihr das auch als wiederum als gemeinnützige Organisation?
Es ist aktuell eine Abteilung in der gemeinnützigen GmbH. Okay. Also keine eigene Rechtseinheit, sondern das ist tatsächlich eine Abteilung. Okay.
Alles klar, dann bevor wir natürlich auf Applied AI Initiative im Endeffekt mehr eingehen und halt über generell in das Thema AI reindiven, möchte ich im Endeffekt einmal kurz, dass du für die Zuhörer einmal kurz Unternehmertum pitcht. Einmal natürlich also schon sehr bekannt so in Deutschland, aber natürlich kennt es nicht jeder und wäre ganz cool, wenn du da einmal kurz eingehst, was ist so, was im Endeffekt so die Mission und was macht, also warum gibt es eigentlich Unternehmertum?
Ja, also Unternehmertum ist eine auch eine gemeinnützige GmbH eben mit dem Ziel, Innovation und Entrepreneurship in Deutschland zu fördern. Das Spannende ist tatsächlich, dass es eine GmbH ist und kein Teil der Uni. Wir sind ein Institut, aber kein Institut der Uni. Das heißt, wir haben eigene, wir haben eine Art Geschäftsführungsauftrag, der irgendwie uns wirtschaftliche Entscheidungen treffen lässt und nicht hochschulpolitische Entscheidungen treffen lässt. Das heißt, wir arbeiten mit allen Fakultäten zusammen, wir sind unabhängiger, wir entscheiden, welche Themen innovativ oder Innovation fördern, was gerade so an Themen kommt, synthetische Biotechnologie, 3D-Druck, AI, eben Robotik und so weiter. Aber wir legen das fest und unterstützen dann Innovation und eben Entrepreneure. Und das fängt an mit Ausbildung. Wir bilden 3000 Leute im Jahr aus. Wir haben so 200-300 Innovationsprojekte, die wir unterstützen. Daraus entstehen etwa 50 Startups im Jahr. Also ein Tech-Startup pro Woche entsteht bei uns. Wir haben 150 Startups im Jahr etwa bei uns an der Unternehmertum. Und dann helfen wir die letztendlich beim Wachsen und bei der Internationalisierung. Dieses Jahr sind etwa 750 Millionen in die Startups geflossen, die aus dem Ökosystem hier entstehen. Also wir bieten quasi alles von ganz, ganz früher Ausbildung bis hin zu Internationalisierung, Investments, bieten wir alles in der Unternehmertum an. Und so machen wir eben mit 250 Leuten, mit alleiniger Gesellschafterin Frau Klatten, die das Ganze halt aus dem Hintergrund natürlich entsprechend auch unterstützt. Das heißt, es ist so ein relativ einmaliges Setting zwischen einem sehr breiten Zentrum, das sehr unabhängig ist, aber absolut neutral und gemeinnützig mit dieser einzigen Mission, Innovation und Entrepreneurship zu fördern.
Okay. Und wenn du sagst, wir bilden 3000 Leute aus, also was fällt da drunter? Also was fällt unter dieses Ausbilden von Leuten?
Ausbilden heißt, wir haben Entrepreneurship-Vorlesungen, wir machen aber auch Börsentrainings mit der deutschen Börse zusammen für die deutschen IPO-Kandidaten, Executive MBA. Wir machen zum Teil für Schüler oder auch für Mitarbeiter in einem Makerspace-Kurse, wie sie 3D-Drucker benutzen, wie sie alle möglichen neuen Technologien quasi im Hardware-Prototyping einsetzen. Wir haben zweiwöchige Bootcamps, mehrmonatige Businessplan-Wettbewerbe, auch in einem KI-Bereich verschiedene Schulungsformate, also alles, für uns definieren wir alles, was länger, also entweder an einem Stück mehrere Wochen dauert, oder wenn es einzelne Programme sind, wenn Einzelpersonen in mindestens 3 Formaten teilnehmen, um halt letztendlich über einen längeren Zeitraum unterstützt zu werden in der Ausbildung, dann sind das für uns Leute, die wir ausbilden.
Das heißt, ihr seid sowas quasi wie die Perfect Bridge between Corporate, also quasi der Außenwelt so und bekommt natürlich da die, habt da die Gelegenheit im Endeffekt die Assets und die Financials zu beziehen und gleichzeitig halt im Endeffekt dass die ganzen Benefits und diese Close Attachment zu der University im Endeffekt.
Ja, genau, und das ist halt auch wichtig für die Startups, weil wir ja B2B-Startups fördern und die brauchen ja Industrie- Fragestellungen ja, und die Kontakteindustrie. Und wenn Studenten an einem B2C-Thema arbeiten, dann können die rausgehen und irgendwelche Leute fragen. Wenn die aber irgendeinen industriellen Prozess oder in der Pharmaindustrie irgendwas sich überlegt haben zu lösen, brauchen die Zugänge zu den Firmen. Also für uns ist es schon ganz wichtig und auch für die Startups, dass wir dieses Netzwerk auch eben ganz stark in die Industrie reinhaben, weil nur daraus auch die Fragestellungen für die Startup-Teams dann entstehen können und auch eben potenzielle Kunden dann für die Startups halt direkt ansprechbar sind.
Nun scheint das Konstrukt ja relativ gut zu funktionieren. ist das replicable? Also warum sehen wir das nicht häufiger? Ja. Weil das ja quasi das größte Problem ist, ist ja gerade das, Academia und sagen wir mal Corporate World, also das da, wo halt das Geld gemacht wird, ne? Diese Verbindung einzuschlagen.
Die, also wir unterstützen andere genau das so nachzubauen. Wir glauben, also wir bräuchten ungefähr 10 und wir wären gründungsintensiver als die USA. Das heißt, es ist gar nicht so viel, was wir eigentlich brauchen. Und trotzdem ist es schwierig, das nachzubauen. Also wir haben tatsächlich 17 Jahre jetzt gebraucht, 2002 gegründet. Und so seit 3-4 Jahren haben wir eine Schlagkraft, die dann eben auch signifikant ist. Also die Vorlaufzeit ist halt über 10 Jahre, damit wir auch ein starkes Industrienetzwerk haben, das Vertrauen aufgebaut haben, irgendwie auch intern das Know-how aufgebaut haben und so weiter. Das dauert einfach. Das ist erstmal relativ schwer danach zu bauen, beziehungsweise dauert einfach eine gewisse Zeit, auch bis Startups, die dann vor 3, 4, 5 Jahren anfangen, im Tech-Bereich dauert es einfach ein bisschen länger, bis die skalieren, bis die Erfolge zeigen, das dauert einfach. Trotzdem, oder eins der anderen Erfolgsgeheimnisse ist eben auch dieses Setting zwischen Universität, Wirtschaft, mit von mir aus auch eben einem Unterstützer wie eine Frau Klatten, aber kann auch jeder andere sein, der das macht, dieses Setting zu schaffen, diese Unabhängigkeit zu haben und nicht zu nah an der Uni tatsächlich zu sein und dann einfach in die Hochschulpolitik reinzugehen, auch mit befristeten Verträgen, die dann nur ein Jahr sind und dann dauernd Personalwechsel haben und so weiter, dann funktioniert das nicht, dann kann ich das nicht langfristig aufbauen. Das heißt, das brauchen wir auch. Da gibt's aber genügend, die das auch auf einer, also Familienunternehmer, die das machen würden. Die Schwierigkeit ist dann hauptsächlich eher Universitätspräsidenten zu finden, die in so einem Setup auch arbeiten wollen. Also es gibt Fälle in Deutschland, wo reiche Leute zu uns gekommen sind, gesagt haben, ich möchte in meiner Heimatstadt genau das auch aufbauen. Wir sind mit denen zum Unipräsidenten gegangen und der Unipräsident hat gesagt, interessiert mich nicht, ich will forschen, das ganze Startup-Thema brauche ich nicht. Und dann wird es halt schwer. Also wir brauchen sowohl auf der Uni-Seite dieses Bewusstsein und das Wollen, als auch dann die Rahmenbedingungen, sowas dann wirklich aufzusetzen.
Gibt es denn positive Beispiele auch? Bislang?
Also klar, ich meine, also insgesamt ist natürlich ein Berliner Ökosystem ganz spannend. Wenn wir jetzt hier in die Nähe schauen, glaube ich, entsteht auch in Nürnberg mit dem Zollhof und im Ökosystem dann ein ganz spannendes Setting, wie sowas mit aufgebaut werden kann. Jetzt mein Kollege, der Helmut Schönberger, ist auch in Beratergremien für andere Bundesländer, um ähnliche Ökosysteme auch an anderen Städten in Deutschland aufzubauen. Das heißt, ich hoffe, da wird noch deutlich mehr entstehen, aber es ist halt einfach ein mühsamer Weg, dahin zu kommen.
Ja, super. Okay, dann lass uns mal direkt an die Applied AI Initiative jumpen. Du hast eben schon gesagt, ihr habt das jetzt vor gut 2 Jahren gestartet und ich würde ganz gerne, dass du einmal kurz erklärst, okay, wie seid ihr dann damals drauf gekommen, dass ihr gesagt habt, okay, wir starten das jetzt und was ist so das übergreifende Ziel davon und vielleicht auch so, also jetzt einerseits, also erstmal kurzfristig und dann aber auch langfristig gesehen.
Ja, also wir haben ich habe tatsächlich ein Projektstudium gemacht, um einfach mal Unternehmen gefragt, wie sie dieses Thema KI sehen. Und da waren relativ viele Mittelständler und die allermeisten haben gesagt, also meine Mitarbeiter haben Angst davor, ich verstehe selber noch nicht so genau, was das ist. Ich weiß aber, dass das uns schon ganz deutlich verändern wird. Und das war so jetzt vor knapp 3 Jahren etwa. Und das war so das erste. Der erste, also wirklich strukturierte Kontakt mit dem Thema, wo wir gesehen haben, Mensch, da ist auf der Industrieseite irgendwie was, was vielleicht nicht ganz so passt. Und dann machen wir ja relativ große Hackathons, also unser Techfest beispielsweise pro Jahr. Und wenn man das so über die Zeit sieht, dann sieht man, dass so vor 3 Jahren plötzlich über Nacht neuronale Netze trainiert werden konnten, die extrem viel schon leisten konnten. Und das war von einem Jahr davor noch eine Arbeit von 3-4 Wochen, um da überhaupt hinzukommen. Das heißt, wir haben plötzlich wirklich in Hackathons unglaubliche Ergebnisse gesehen mit neuronalen Netzen. Und es hat einen ganz massiven Einfluss gehabt auf die ganzen Innovationsthemen. Die Firmen waren regelmäßig extrem überrascht, was man eben über Nacht da schon alles machen kann. Und das war nochmal so der zweite Indikator. Wir sind jetzt in der Geschwindigkeit für Innovation in dem Bereich. Das ist langsam extrem relevant. Das war so zwei Trigger für uns, wo wir gesagt haben, wir müssen da mehr machen. Und auch zu der gleichen Zeit waren dann halt auch in anderen Ländern die ersten Kommunikationen in China, die einfach massiv viel schon damals in das Thema investiert haben. In USA natürlich die großen Tech-Firmen. 2017 hat Google das vom Mobile First to AI First angekündigt und so weiter. Also das war so die Zeit, wo wir dann gesagt haben, Mensch, wenn wir als Innovationszentrum in dem Bereich irgendwie da vorne mit dabei sein wollen, dann müssen wir das aufsetzen. Und das Zweite, und das ist quasi so dieser Unternehmertum-Mindset, wir denken halt in Netzwerken. Also wir selbst sind da ja viel zu klein, um irgendwie einen Impact zu haben, der at global scale ist. Also haben wir gesagt, Mensch, dann nutzen wir doch das Ökosystem, das wir in der Unternehmertum haben und bauen das eben als Initiative auf mit der Idee, da hat doch jeder wahrscheinlich die gleichen Fragestellungen und eigentlich könnten wir relativ gut zusammenarbeiten und uns austauschen und wieder so ein Netzwerk zu dieser spezifischen Technologie bauen, wo wir uns wirklich gegenseitig helfen und unterstützen können eben. Und das war so das erste Konzept und damit sind wir zu Firmenpartnern gegangen und das Feedback war ein extrem positives. Und dann haben wir relativ zufällig ganz früh den Europachef von Nvidia getroffen und in 2017 war das erste Jahr, wo die GTC, die große Konferenz von Nvidia in München war und der hat dann gleich gesagt, Mensch, ich finde super, was ihr da macht, ich nehme euch mit auf die GTC und wenn es gut läuft, kommt ihr sogar in die Keynote von Jensen Huang. Wir waren dann nicht in der Keynote von Jensen Huang, aber das hat uns ein bisschen einen Zeitdruck gebracht, da jetzt wirklich auch was aufzusetzen, weil sonst wäre das, glaube ich, ein bisschen deutlich länger gebraucht, aber damit hatten wir einen Tag, an dem musste das stehen und da mussten auch schon viele Partner wirklich mit dabei sein und das haben wir dann geschafft, die ersten 14 Partner innerhalb von knapp 4 Wochen waren das dann wirklich an Bord zu bringen. Dann hat das nochmal so ein halbes Jahr gebraucht, bis wir das dann wirklich offiziell gelauncht haben, noch ein paar Partner zu bekommen haben, so, und das war eben dann Anfang 2018 und dann war zufällig 2018 dann das Jahr der deutschen KI-Strategie und wir haben halt ein halbes Jahr vorher schon operativ an den Themen gearbeitet und jetzt in 2019 kommen ja eine ganze Menge an anderen KI-Initiativen und nationalen Strategien und so weiter raus und unser Netzwerk ist eben dann auch auf jetzt deutlich über 50 Partner angewachsen über die Zeit, weil dieses Konzept, wir müssen da irgendwie zusammenhalten, um halbwegs schnell und wettbewerbsfähig gegenüber China, gegenüber USA zu sein, ist tatsächlich eins, das bei vielen resoniert und wo wir dann einfach tatsächlich einen sehr guten, sehr offenen Austausch mit den Firmen haben in dem Netzwerk.
Okay, und wie sieht das dann wirklich operativ aus? Also ich meine, Partnerschaften, okay, schön und gut, ja. Also sich austauschen und so. Natürlich gibt es da so die Formen, dass man sagt, okay, wir hosten dann wieder irgendwelche Events oder wie auch immer, aber wie sieht das wirklich, sagen wir, on ground floor aus, dann dieses Ökosystem und dieses Zusammenarbeiten? Ja.
Also wir haben 4 Kernaktivitäten bei uns, und sind wir auch intern ein bisschen aufgestellt. Wir machen einmal das ganze Thema Strategie. Strategie heißt für uns, mal eine Struktur schaffen, und wenn du da draußen vorbeigelaufen bist, da ist so ein Strategiehaus, das ist so unsere gedankliche Struktur, wie wir über KI nachdenken. Und das ist eben nicht nur der Algorithmus, sondern das ist Kulturwandel, das ist auch Governance-Strukturen, also so Haftungsthemen, Entscheidungsthemen, Organisationsstruktur, Ausbildung, nicht nur Prototypen bauen, sondern wirklich in Production gehen und so. Also eine ganze Menge mehr als der Algorithmus, und das ist quasi unsere Struktur. Und was wir in einem Strategiebereich machen, ist mit den Partnern wirklich in all den Themen Best Practices zu ermitteln und dann aber auch Tools zu schaffen. Ja, ob das eine Startup-Landkarte ist auf der einen Seite oder ein Rollenprofile, damit Firmen besser Leute einstellen können, weil sie halt Beispielfragen haben. Und wenn eine Firma noch nie einen KIler eingestellt hat, dann wissen die gar nicht, wen sie suchen müssen. Und da wollen wir halt so ein bisschen Unterstützung geben. Also wirklich Best Practices ausarbeiten in all diesen Bereichen, Strategiebereich für uns. Wenn dann Firmen kommen, dann helfen wir denen natürlich über Workshops und so weiter auch mal loszulegen mit dem Strategiebereich. Unser Ziel ist aber immer, denen so viel mitzugeben, dass die idealerweise auch alleine laufen können, weil sonst erfüllen wir unser Ziel, Deutschland ins KI-Zeitalter zu bringen, nicht. Und dann helfen wir einer Firma, aber Deutschland sind halt hunderttausende Firmen. Also für uns ist immer dieses Skalierungsthema was. Idealerweise helfen wir den Firmen so, dass sie nicht mehr auf uns zukommen müssen, sondern dass halt so viele wie möglich das irgendwie schaffen müssen. Aber das ist quasi Strategie. Und dann gibt es das Thema Academy. Das sind dann Trainings, auch Trainingsplattformen. Aber da geht es darum, wirklich ganz vielen Leuten mal so ein Grundverständnis zu KI beizubringen und dieses Thema strategisch zu verankern, also auch bei einem Vorstand, bei einem Aufsichtsrat, aber eben auch bei einem Chemiker, der halt in seinem Labor ist, der halt dann auch mal verstehen muss, was ist denn eigentlich diese Technologie, was bedeutet das für mich beim Arbeiten? Und da sind also Firmen, die kommen und sagen, wir brauchen irgendwie für 10.000 Leute, die müssen da weitergebildet werden in dem Thema. Und es gibt halt ein paar Kurse, die sind sehr technisch, aber das ist vielleicht nicht unbedingt das, was die brauchen. Und die Frage ist, was ist das denn? Und das sind dann auch nicht immer dann Trainings, die wir selber machen, sondern wir haben so Train-the-Trainer-Konzepte, wo dann andere Leute unser Material benutzen können, das machen können. Oder wir verweisen halt bei manchen Sachen auf Udacity oder andere Programme, die eh schon da sind, wo die dann loslegen können. Und für uns ist dann noch, und das gehört halt auch zu dem Thema Deutschland, da weiterzubringen, wir machen Lehrerausbildungen, wo wir halt Lehrern helfen, mal für ihre Schüler so ein paar KI-Themen mit in die Klassen reinzubringen, damit da auch eben so jüngere Generationen einfach mit dem Thema in Kontakt kommen. Das ist für uns alles Thema Academy. Auch da wieder operativ heißt es, einmal diese ganzen Sachen aufzuarbeiten, die Format, also die Unterlagen zu erzeugen, die Rollenprofile, Fähigkeitsprofile und so weiter zu erzeugen und diese Zeitpläne aufzubauen, aber dann halt zum Teil auch einfach Training selber zu machen. Und das dritte ist dann Engineering, also quasi erste Theorie, zweite Theorie übertragen auf Leute und das dritte ist dann Practice. Und da geht es erstmal darum, dass 80-90% einfach über Produkte und Services bei den Firmen mit eingebunden werden sollen und die das nicht selber machen müssen. Und wir Deutschen haben halt eher so die Mentalität, irgendwie alles selber zu machen. Und wo wir erstmal den Firmen helfen zu sagen, was sind denn die Startups, die irgendwie mit denen arbeiten können, was sind denn Produkte, die auf dem Markt sind, die sie einfach einsetzen können, bevor sie da irgendwie was selber aufbauen. Das im einen und im zweiten, wenn die sagen, das ist aber ein strategisches Thema, das wir wirklich selbst aufbauen müssen. Dann helfen wir denen, die Fähigkeiten intern aufzubauen. Wir helfen denen, so ein bisschen up to speed zu kommen und so die ersten Schritte in den Sachen zu machen, damit es dann auch Richtung Implementierung geht. Das ist so das Dritte. Und dann haben wir noch so Plattformthemen. Wir machen Events, wir machen auch das europäische Netzwerk, organisieren wir und so weiter. Das sind so die Plattformaktivitäten. Aber das sind tatsächlich operativ die Themen, die wir machen.
Und kannst du da vielleicht ein Beispiel bei einer Kooperation nennen? Eins, wo du, keine Ahnung, offen kommunizieren kannst, wie jemand im Golfen hat?
Also ich habe jetzt keine Freigabe von Firmen, da wirklich ganz offen über die Themen zu sprechen, aber nehmen wir mal ein, jetzt ohne einen Namen zu nennen, eine Firma, die haben, als sie bei uns angefangen haben, die haben einen Workshop gemacht, wo interessanterweise war es, der Vorstand mit der Gewerkschaft gekommen ist, weil die Arbeitnehmer, also Betriebsrat, weil der Betriebsrat gesagt hat, genauso wie der Vorstand, wir müssen das gemeinsam als Unternehmen schaffen und das wird uns sonst hart treffen, wenn wir da nicht irgendwie auch ein gemeinsames Bild haben und alle am gleichen Strang ziehen. Die fanden das dann ganz gut und sind dann eben auch Partner geworden. Die haben dann Leute bei uns in die Trainings geschickt, die haben ein paar zentral als Team ausgesucht, die dieses Thema halt innerhalb der Firma treiben. Die haben wir quasi weitergebildet und befähigt, intern Use-Case-Workshops zu machen, intern mal so alles ein bisschen aufzusetzen und so letztendlich loszulegen. Und wir sind so ein bisschen der Sparring-Partner für die, dass sie halt intern ihre KI-Strategie umsetzen können. Und so bei schwierigen Themen, also wenn der dann anruft und sagt, Mensch, da ist jetzt einer von Abteilung XY dabei, der ist extrem kritisch gegenüber KI eingestellt. Könnt ihr bitte mit als Unterstützung in diesen Workshop kommen, dann sind wir halt dann dabei. Aber ansonsten haben die da aktuell ein relativ erfolgreiches KI-Programm intern gestartet und die greifen halt bei Bedarf dann einfach auf unsere Unterstützung, Expertise zurück.
Okay, sehr interessant. Du bist auch sehr, sehr viel unterwegs, hast du mir erzählt, ja. International auch. Da sammelst du natürlich auch eine Menge Eindrücke. Mhm. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, warum du das, also was da so die... was da so der Grund für ist, ne? Also es ist ja nicht einfach nur persönliches Interesse oder so, also man hat ja immer irgendwie eine Agenda oder so. Kannst vielleicht da mal so drauf eingehen und dann so auch so, was so deine Observations sind halt so in dem Bereich, ne?
Also ja, ich bin tatsächlich einigermaßen viel unterwegs. Nächste Woche in Singapur, früher das Jahr in Kanada gewesen. Ende letzten Jahres in China gewesen, also einfach mal so ein paar Ecosysteme vor USA und so weiter. Also und ja, es sind irgendwie mehrere Gründe. Das eine ist natürlich, jetzt beispielsweise in China, wo wir zurückgeflogen sind, dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, was heißt das denn jetzt eigentlich für unsere Startups? Oder was da passiert in China ist absolut unglaublich. Wir haben Startups getroffen, wir haben so 70 Startups getroffen, die Hälfte davon waren vielleicht so 24, 25, 26-Jährige, die Multimillionäre waren. Die haben nach 6 Monaten 400 Millionen User auf ihren Plattformen gehabt. Und natürlich haben die erstmal kein Interesse an Europa, weil der chinesische Markt mit 1,4 Milliarden Einwohnern ist so groß, dass die erstmal eine ganze Menge einfach nur mit der gleichen Sprache, mit relativ straightforward Regeln, Marktregeln dann da arbeiten können, bevor sie in ein Europa kommen, das in jedem Land unterschiedliche Regularien hat, wo das größte Land 80 Millionen Einwohner hat. Das ist bald wahrscheinlich irgendwie Stadtgröße in China und nicht das gesamte Land. Und das Spannende war erstmal, dass die überhaupt kein Interesse hatten, mit uns zu sprechen, weil die gesagt haben, wir haben so viel zu tun bei uns in unserem Land. Wieso sollen wir nach Europa kommen? Höchstens Mark 2 ist von mir aus Indien, auch eine Milliarde Einwohner, und dann vielleicht USA, aber Europa. So, und das war mal so ein bisschen erster Eye-Opener, was da eigentlich passiert und wie massiv da gerade tatsächlich Innovation getrieben wird. Und das zweite war, wenn dieser Markt so groß ist, was raten wir denn eigentlich den deutschen und den europäischen Startups hier? Ist es eigentlich strategisch richtig, dass wir sagen, jetzt geht er mal auf den deutschen Markt? Oder müsste man eigentlich nicht wirklich guten Startups sagen, Leute, ihr müsst so schnell wie möglich halt nach China, um da, also wenn ihr Weltmarktführer werden wollt in eurer Vision, dann geht das am schnellsten. Und es hat gewisse Herausforderungen und es ist ein Vertrauensthema und es ist ein neuer Markt und so weiter. Aber jetzt mal rein aus einer strategischen Perspektive, glauben wir noch, dass wir über Startups, die sich auf Europa fokussieren, Weltmarktführer in Zukunft schaffen? Oder ist es einfach schon, ist Europa einfach viel zu klein und viel zu komplex dafür? Und deswegen ist es so wichtig, da mal da drüben zu sein, um zu verstehen, wie das funktioniert und zu sehen, wie die da arbeiten, um auch so ein paar strategische Themen diskutieren zu können. Das war eben eins. Andere Länder, also in Kanada, die haben natürlich eine extrem klare und sehr gut kommunizierte KI-Strategie, haben Top-Forscher bei sich und haben um Toronto, um Edmonton, um Montreal wirklich oder auch um Waterloo echt gute Hotspots zu dem Thema KI aufgesetzt. Sie ziehen wirklich gute Leute an und die machen es einfach gut. Einfach mal verstehen, was die da machen, dass es so gut ist. Und Kanada ist natürlich auch ein potenzielles Partnerland. Es gibt ja auch die Abkommen. Jetzt hat Kanada und Frankreich ein sehr strategisches Abkommen im KI-Bereich geschlossen. Und natürlich ist das also auch ein Land, das strategisch sehr relevant in Richtung Kooperation für Deutschland ist oder dann eben für ganz Europa auch. Und jetzt genauso Singapur. Das ist sicherlich ein Land, das in Asien sehr westlich denkt und wo wir einfach auch kulturell deutlich näher sind und gut zusammenarbeiten können. Also einfach ein ganz spannendes auch Testbed letztendlich für autonomes Fahren, für andere Themen. Deswegen ist es einmal strategisch relevant, sich in Singapur mal das Ökosystem anzuschauen. Es sind spannende Startups da, sind aber noch natürlich von der Investitionsseite spannende Themen oder auch von der Testseite her. Ja, und deswegen finde ich es wichtig, da mal weltweit einfach so diese Hotspots anzuschauen, um einfach mal diese globale Perspektive auf das Thema zu kriegen.
Ja, sehr spannend. Was sind so Themen im KI-Bereich, die dich momentan so treiben? Sind es gewisse Verticals? Sind es, keine Ahnung, bestimmte Bereiche innerhalb des Felds?
Also mehrere. Es gibt, also ich sage jetzt mal aus der Geschäftsperspektive herauskommend, sind es natürlich so Themen wie Reinforcement Learning im Industrial-Bereich, sind es so Themen wie Explainability und das ganze Trustworthy AI-Topic, Stabilität von Algorithmen, also was sind, oder auch Federated Learning, was sind die Themen, die wir in Europa eigentlich noch gut einsetzen können, um Wettbewerbsvorteile zu schaffen, ist das eine. Und dann auf einer, ich sage jetzt mal eher privaten Seite, sind es dann Themen wie GANs, wie Deepfakes, wie Themen, die uns massiv in Zukunft auf der gesellschaftlichen Ebene beeinflussen werden, die aktuell einfach so gut und so einfach nutzbar sind, dass wir da eine ganze Menge an gesellschaftlichen Themen auf uns zukommen sehen, auf die wir überhaupt nicht vorbereitet sind. Und das ist quasi so der zweite Strang, der natürlich unglaublich relevanter ist, wenn wir, in China sind die Leute einfach sehr positiv und sehr offen gegenüber der Technologie eingestellt. In Europa haben wir eh schon eine ablehnende Haltung und eh schon Angst vor der Technologie. Und wenn jetzt dann solche Themen noch kommen, dann wird eher die Technik-Skepsis noch weiter erhöht. Das hilft uns aber nichts, weil die Technologie sowieso kommen wird und ich bin lieber einer, der die dann aktiv mitgestaltet und damit müssen wir halt wirklich was machen, anstatt jetzt eine komplett ablehnende Haltung dagegenüber einzustellen, weil dann können wir noch nicht mal mehr beeinflussen, was da passiert, sondern werden einfach nur hart getroffen. Und deswegen ist es für mich wichtig, da eine gewisse positive Grundstimmung in das Gesamtthema in Deutschland und auch in Europa einzubringen, weil wir halt sonst einfach nicht mehr auf der Beeinflusserseite sind für dieses Thema und deswegen ist dieses gesellschaftliche Thema, also durch eben die ganzen GANs und Deepfake-Themen und also auch Stimmimitation und so weiter ist einfach ein sehr relevantes, wie wir damit umgehen.
Was denkst du, ist denn dann deiner Meinung nach das Feld oder was ist die Rolle, die Europa dann deiner Meinung nach spielen kann oder beziehungsweise auch vor allen Dingen, wenn wir jetzt von Applied reden, was ist das Feld, in dem Europa im Endeffekt aktiv werden kann, beziehungsweise seine Rolle wiederfinden kann?
Ja, das ist, also jetzt auf der Sektorenebene, ich glaube, wo wir sowieso mitspielen müssen, aber das wird jedes Land sowieso machen. Weltweit ist das ganze Healthcare-Thema. Das wird aber in China genauso passieren wie in den USA wie bei uns. Die einen haben zu wenig Ärzte und zu schlechte Durchschnittsversorgung, die anderen haben ein viel zu teures Gesundheitssystem und wir haben auch ein extrem komplexes und sehr teures System. Das heißt, Gesundheit ist ein globales Thema und da müssen wir natürlich in irgendeiner Art und Weise mit dabei sein. Für uns in Deutschland ist natürlich die Mobilitätsindustrie eine der Kernindustrien Deutschlands und die Frage ist schon jetzt rein wirtschaftspolitisch, wo wollen wir uns denn da eigentlich aufstellen in der Zukunft? Ist das eine Industrie, die wir einfach den Bach runtergehen lassen oder ist das eine Industrie, wo wir so eine Transformation hinbekommen? Dann muss aber auch klar sein, was das für Unternehmen bedeutet. Also ich zeige dann den OEMs immer so Beispiele, wie Nvidia sich damit auseinandersetzt mit dem KI-Thema im autonomen Fahren und frage die, ob die denn ähnlich aufgestellt sind. Und es ist einfach nicht der Fall. Von dem her wird uns das Thema Mobilität treffen und ich glaube, da brauchen wir eine Antwort. Die Antwort kann sein, wir bauen einfach nur gute Autos und die Intelligenz kommt von anderen. Die Antwort kann aber auch sein, nee, wir müssen auch auf der Ebene in Europa mitspielen können. Und dann müssen wir aber da notwendige Schritte in der Größenordnung einleiten, die es braucht. Und das haben wir halt noch nicht gemacht, sowohl auf der regulatorischen Seite, auf der Testseite, auf der auf der Unternehmensseite genauso. Und das, wo ich glaube, wo wir eben auch gut sein können, ist dann eben der ganze Industriebereich, weil da geht es dann auch um Vertrauen, um Stabilitätsthemen, um, ich sage jetzt mal, auch um die Marke Made in Germany. Und wenn wir das verbinden können mit dem KI-Thema, dann ist das ein ganz großes Asset, das wir haben können, wenn wir es schaffen, es zu verbinden. Natürlich sehen das die anderen Länder auch als großes Potenzial. Ich meine, einfach vom Wert dieser Industrie ist das einfach ein riesiges Potenzial. Das heißt, wir dürfen da jetzt nicht reingehen und sagen, wir haben da eh schon gewonnen, weil wir gut in der alten Welt im Industriebereich sind, sondern wir müssen uns da ganz schön anstrengen, entsprechend da auch gut zu sein. Aber ich sehe es schon als Chance, da in irgendetwas in dem Bereich auch ein USP für Europa zu schaffen. Das ist so mal auf der Industrieseite. Und dann gibt es so diese große Vision, was wollen wir eigentlich in Europa mit diesem Thema KI machen? Und ich glaube, da ist das, was eine High-Level Expert Group in der EU jetzt mal aufgebaut hat, mit dieser Storyline über Trustworthy AI, eine relativ gute Storyline, die wir ruhig weiterentwickeln können, um dann wirklich so eine Vision zu bauen, wie wollen wir in Europa eigentlich mit dieser Technologie leben.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist einfach auch die Perception von wie lange etwas dauert. Vor allen Dingen bei so gewissen Themen, also natürlich gehört eine Vision immer dazu, ne? Also Dinge sich vorzustellen, wie sie sein können oder sollten, je nachdem. Und ich glaube vor allen Dingen, weil wie du es schon gesagt hast, Mobilität natürlich in Deutschland aufgrund der Automotive History ist etwas, was bei uns natürlich voll am Buzzen ist momentan, ne? Also egal wo du bist, ich meine, guck dir an, wie viele Events es allein in dem Bereich gibt und wie viel Kommunikation einfach stattfindet und Gespräche und ja, und jeder hat sich in den letzten 2 Jahren, jede Automotive-Marke hat kommuniziert, dass wir in Zukunft kein Car-Hersteller sind, sondern ein Mobility-Provider und alles. Also das ist halt alles da, nur ich glaube, die Konzepte und die Vision sind dafür alle natürlich da, so in Zukunft, und wir müssen es umdenken und Mobilität und as a Service und einfach alles verändern und natürlich der ganz große Sustainability-Faktor und alles. Aber ich glaube, und das ist halt der wichtige Punkt, auch genauso vor allen Dingen bei so einem Thema wie autonomes Fahren oder wie auch immer, und auch andere Themen, die unter KI fallen, ist, wie lange etwas dauern wird. Weil ich hatte ein ganz interessantes Gespräch mit Patrick van der Smart. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der das hier in München, ja, das Machine Learning Lab von der Volkswagen-Gruppe leitet, und er sagte auch das, wovor er am meisten Angst hat als Researcher, ne? Oder als jemand, der an Fundamental Research arbeitet, ist ja jetzt keine, wo der klare Unterschied zu Applied Research ist, Hype. Weil Hype auch ab, also Hype ist immer etwas, er hatte gesagt, fand ich ganz spannend, Hype ist etwas, wenn man weiß, dass es ein Hype ist, dass es auch ein Ende geben wird. So, und dann gibt's halt diese Durstphase so im Endeffekt, wo halt im Underground sich Sachen entwickeln werden. Und das wird auch kommen. Das wird auch kommen, weil genau diese Sachen mit Autonomous Driving, jetzt wo VW zum Beispiel sagt, okay, wir stellen jetzt eine ganz eigene Company auf, die halt sich nur mit Autonomous Driving beschäftigen wird, ne? Es wird ja dauern. Es wird ja, also alleine die Kommunikation auf der Legal, auf der Government Perspective und so, das wird ja alles dauern. Und ich glaube, es ist wichtig natürlich, dass man proactive ist und dass man halt Vision hat, aber die Zeit, die es eigentlich dauern wird, ne? Genauso wie mit solche modernen Sachen wie Hyperloop zum Beispiel, ne? So, die natürlich stattfinden. Und die jetzt auch so Momentum haben, dank dieses Mobility-Hypes im Endeffekt, ne? Aber der Zeitraum, wie lange Dinge eigentlich stattfinden. Also wie viel eigentlich in einem Jahr passiert oder wie viel eigentlich in 10 Jahren passiert. Und es gibt ja dieses Saying von Bill Gates, dass die Leute underestimaten, was in 10 Jahren passiert, aber overestimaten, was zum Beispiel in 1-2 Jahren passiert.
Also Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Also der Teil 2 unserer Mission in Applied AI ist ja by accelerating the adoption of AI, also indem wir die Anwendung von KI beschleunigen, weil wir glauben, dass Zeit einer der ganz kritischen Faktoren ist. Und bei KI ist es ja dummerweise so, dass wir eher über experimentelles Vorgehen reden. Und bei Experimenten ist es halt so, dann kann es einfach mal gut funktionieren und man hat irgendwie einen nächsten Riesenschritt geschafft oder es funktioniert 1 oder 2 Jahre lang einfach gar nicht. Und ich komme einfach nicht dahin, wo ich gerne hin möchte von Qualitätsniveau und so weiter. Das heißt, es ist ganz schwer abzuschätzen, wie lang was dauert in dem KI-Bereich. Und dann kommt genau wieder das, was du gesagt hast, dass es dann halt zum Teil überschätzt wird, zum Teil unterschätzt wird. Die Frage ist aber eben, wann kommt man wohin und wann springt man auf den Zug an auf? Also vielleicht, wenn ich zu spät dran bin, ist das Thema halt durch. Wenn ich dann erst anfange, Daten zu sammeln, dann ist das Thema gleich dreimal durch. Also was wir zumindest jetzt machen müssen, ist uns überlegen, was denn vielleicht in 3, 4, 5 oder auch 10 Jahren passiert, wo dann die Algorithmen und von mir aus auch die Hardware weit genug ist. Aber auf der Datenseite muss ich halt jetzt damit schon anfangen, die auszustatten, die Fahrzeuge mit Sensoren beispielsweise, damit ich einen guten Vorlauf habe. Weil wenn ich dann in 10 Jahren sage, jetzt ist die Technologie soweit, jetzt fange ich mal an, Daten zu sammeln, dann kann ich es gleich vergessen. Also ich muss mir jetzt Gedanken über das Thema machen, damit ich vorbereitet bin für dann einen Zeitpunkt, wo das dann wirklich in die Anwendung kommt, weil dann erst anzufangen ist einfach zu spät. Das ist mal so ein Aspekt. Der zweite ist, ich habe ja bei KI letztendlich immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, ist einfach ein probabilistisches System, das heißt, da kommt immer irgendwie eine Genauigkeit raus. Und Genauigkeiten haben halt dieses dumme Thema, dass sie halt manchmal falsch sind. Und jetzt gibt's dann in USA einfach Tesla und Uber, die halt fahren und halt Unfälle in Kauf nehmen. Und dann gibt's halt die deutschen Anbieter, die sagen, nee, wir versuchen ein möglichst sicheres System rauszubringen. Das geht, wenn ich die Sicherheit garantieren kann, aber wenn ich ein wahrscheinlichkeitsbasiertes System habe, habe ich immer Fehler. Und die Frage ist, wann ist die Genauigkeit oder die Qualität des Gesamtsystems gut genug, damit es akzeptiert wird? Und die Gefahr ist, dass wir zu lange warten. Während in den USA, die einfach massiv zum Beispiel in dem Fall halt jetzt Daten sammeln, Erfahrungen sammeln, also und ist halt dann so ein paar Unfälle in Kauf nehmen auf dem Weg dahin. Ja. Und wir sagen, wir fangen gar nicht erst an, weil wir eine gewisse Sicherheit erstmal garantieren wollen, bevor wir überhaupt anfangen. Das kann halt auch schon zu spät sein.
Du hast absolut recht und das hat einen strategischen Punkt. Und ich hatte ein interessantes Gespräch mit jemandem aus der Automobilbranche. Also Classic Automotive Industry, richtig schön Corporate-Erfahrung, keine Ahnung wie viele Jahre. Und der hatte mir gesagt, das Problem dabei ist, und das ist ein strategisches Thema, ist, dass wenn du eine existing Brand hast, ne, die so eine History hat, die wie diese ganzen Automotive Brands, die wir in Deutschland haben, ne, dann ist es nochmal was anderes, dass wenn die einen Unfall bauen, als dass wenn Tesla das zum Beispiel baut. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, warum hat man denn dann nicht reagiert und hat gesagt, weil das Geld ist ja da. Das Geld ist ja da. Die Kassen sind voll zum Investieren. So, warum hat man nicht von ground up eine neue Brand geschaffen? Selbst sei es darum, einfach nur die Technologie voranzuentwickeln, ne? Und die Meilen zu driven, das heißt, die Data zu sammeln. So, je mehr Autos auf der Straße sind, desto mehr Daten werden gesammelt. Ne? Die Amount of Data, die Tesla hat, durch, keine Ahnung, es sind schon über 10 Millionen Miles, glaube ich, die gefahren sind, das. Wie willst du das aufholen? Mhm. Und das ist ja gerade der Vorteil im Endeffekt, die Systeme zu trainieren. Ja. Und as simple as that. Die Frage ist dann, warum hat man nicht das gemacht? Ja. Warum hat man nicht gesagt, okay, mit unserem riesigen Portfolio, was wir in unserer Gruppe haben, an Automotive Brands und dem ganzen Kapital, was wir haben, warum machen wir denn, finde ich, so ein Pilot-Ding? Ja. Dass wir sagen, wir haben hier eine Brand und wir nennen die, keine Ahnung, Auto X oder was auch immer. Und damit versuchen wir es.
Ja, ganz genau. Also das ist einmal eine gute Frage an die Wirtschaft. Die Wirtschaft tut sich damit immer schwer, aber es ist eine viel wichtigere Frage an die Politik. Und das ist quasi dann unser Hut als Gründerzentrum. Wir waren mit genau der Frage in einem der betroffenen Ministerien vor 3 Jahren. Und haben denen gesagt, Leute, es gibt 2 Wege, um zu autonomen Fahrzeugen zu kommen. Also einmal quasi der iterative Ansatz, den die ganze Industrie macht, oder der disruptive Ansatz, den gerade einfach in den USA die Startups fahren. Aber in Europa oder in Deutschland haben wir den nicht. Wir haben kein großes autonomes Fahren-Startup, das diesen Weg fährt. Und wenn man damals Experten fragt, sagen die, das kann so 50-50 sein. Und wenn es unsere größte Industrie in Deutschland ist und wir auf politischer Seite nur auf 50% setzen und die andere Seite ignorieren, dann ist das ein Risiko, das verdammt groß ist für uns. Lasst uns bitte ganz strategisch autonome Fahren-Startups in Deutschland großziehen, die diese 52% abbilden? Und die Antwort war, ja, aber das können wir nicht machen. So. Und das ist für mich so eins der Grundthemen. Wir brauchen auch auf der Disruptionsseite eben große, wirklich große Startups, die in so einem Bereich dann tätig werden. Und die haben wir einfach nicht. Und das sehe ich genauso als wahnsinnig strategisches Risiko. Selbst wenn jetzt große Firmen das ausgründen, dann ist es ja immer auch noch haftungsseitig natürlich irgendwie an die große Firma gebunden, außer ich gebe es wirklich den Großteil der Shares nach draußen. Aber ansonsten habe ich ja auch dann trotzdem noch Probleme. Dann ist vielleicht eine andere Brand, aber dann ist klar, dass das zu von mir aus VW gehört und dann trifft es trotzdem wieder die Hauptbrand und so weiter. Also der beste Weg, um so ein Risiko zu minimieren, wäre eigentlich über die Innovationsszene und die Startups. Aber da schaffen wir es nicht, strategisch solche Themen aufzubauen. Und das macht in den USA, macht das ein Verteidigungsministerium, macht das eine DARPA, macht das eine NASA ganz systematisch. China macht das der Staat, der die großen Verträge an Face++, in SenseTime und so weiter gibt, die jetzt plötzlich die größten Bewertungen von KI-Startups weltweit haben. Ja, warum? Weil sie die ganz großen Aufträge des Staates oder der Städte bekommen in China. Und das passiert bei uns nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Hebel, der uns einfach fehlt, in dem Bereich über eine Start-up-Schiene neue große Weltmarktführer aufzubauen, die vielleicht auch scheitern, aber vielleicht halt auch schaffen. Und einfach dadurch, dass das Risiko so signifikant ist, würde ich halt auf diese zweite Karte auch setzen und zumindest ein bisschen was investieren.
Ja, Andreas, ich stimme dir absolut zu. Und die Zeit rennt. Leider, leider, leider. Sehr interessantes Gespräch. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall noch irgendwann mal in Zukunft in einem Zeitraum X mal nochmal uns gemeinsam hinsetzen können und diese Diskussion weiterführen, weil es gibt da endlose Punkte, die wir eigentlich angehen können. Andreas, liebe, hat sehr, sehr Spaß gemacht. Danke, dass wir da sein durften und ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Dankeschön.